Deutschland und die USA. BFFs, beste Freunde. Bisher. Und wie geht's nach der US-Wahl in wenigen Tagen weiter? Diese enge Verbindung, die wird Risse bekommen. Nur, wie bereit ist Deutschland dafür? Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio kennt die deutsch-amerikanische Beziehung aus erster Hand. Mit Olaf Scholz ging es für ihn zweimal zu Joe Biden in die USA. Jetzt erlebt er als ARD-Korrespondent in Berlin, was sich hinter den Kulissen der deutschen Politik so kurz vor der US-Wahl abspielt. Er erzählt uns, bei welchen Themen Deutschland besonders abhängig von den USA ist und welche Strategien es gibt, um das zu ändern. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 31. Oktober. Und damit genau 5 Tage vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November. Hallo Georg.
Hallo Viktoria.
Kamala Harris oder Donald Trump.
Eine Woche vor der Wahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.
Die Spannung steigt.
In einem Wahlkampf, in dem sehr, sehr vieles passiert ist auf beiden Seiten.
Beiden Lagern wird eine hohe Wahlbeteiligung erwartet.
Ja, was kommt da auf Deutschland zu, falls Donald Trump am 5. November die US-Wahlen gewinnen sollte?
Wir in Deutschland, wir schauen ja gerade ganz gespannt auf die USA und den Wahlkampf. Wie ist das eigentlich andersrum? Ist Deutschland im US-Wahlkampf eigentlich auch ein Thema?
Bei Donald Trump ist Deutschland gewissermaßen der Prügelknabe. Immer für einen Lacher gut, immer für ein Grölen im Publikum gut. Der erzählt, kann man nicht anders sagen, Lüge nach Lüge auch über Deutschland und speziell über Deutschland.
That's one, I guess one of the primary reasons that Angela is not there anymore.
Also Angela Merkel ist von den Deutschen rausgeschmissen worden, erzählt er beispielsweise.
You know, Germany just went through it. They almost destroyed themselves.
Ihre Energiewende habe Deutschland fast zerstört, ist so ein nächster Punkt, den er immer wieder erklärt.
They went into a situation where they were putting windmills all over the place and the wind wasn't blowing so much and if they kept that process going, Germany would right now be busted.
In Deutschland würde wöchentlich ein Kohlekraftwerk gebaut, eine Neuigkeit, von der wir hier noch gar nichts gehört haben. Deutschland würde wieder zurück zur Atomkraft gehen. Abgesehen davon stellt er Deutschland immer als Schmarotzer vor. Wir nehmen uns den größten Teil beim Handel. Wir ziehen Amerika über den Tisch. Die deutschen Autos, die Luxusautos kommen und machen unseren Markt kaputt. Also er erzählt Lüge nach Lüge. Und das ist bei Donald Trump halt das Prinzip. Wenn man auf Kamala Harris guckt, bei ihr ist es das Gegenteil. Da ist Deutschland eigentlich überhaupt kein Thema. Sie hat ganz andere Themen. Sie konzentriert sich in erster Linie auf die Innenpolitik, auf Wirtschaftspolitik, auf Fragen wie beispielsweise Abtreibungsrecht. Also Deutschland kommt bei ihr eigentlich nicht vor.
Der aktuelle Präsident Joe Biden, der hatte eine echt enge Beziehung zu Deutschland. Das hat man jetzt auch vor kurzem wieder gesehen. Jetzt im Oktober war Joe Biden ja nochmal zu Besuch in Berlin. Wie hat die sich da gezeigt, die deutsch-amerikanische Beziehung?
Ja, das war wirklich ein Love-Fest, würden die Amerikaner sagen. Eine einzige Liebeserklärung an diesen alten Transatlantiker, tatsächlich ganz alter Schule, Joe Biden.
Deutschland sei der engste und wichtigste Verbündete der Vereinigten Staaten, sagte Biden.
Der Empfang im Schloss Bellevue, da war zu spüren, wie viel Wehmut auch im Raum hängt, dass dieser Mann geht und wie viel man diesem Mann auch zu verdanken hat.
So let me say this from the bottom of my heart. In this time when democracy is under strain all around the Western world, you, Mr. President, have been a beacon of democracy.
Beacon of Democracy, ein Leuchtfeuer der Demokratie, hat der deutsche Bundespräsident Steinmeier ihn genannt, hat ihm den höchsten Orden angeheftet, den Deutschland überhaupt zu vergeben hat. Das hat zum letzten Mal Herbert Walker Bush als US-Präsident diesen Orden bekommen für seine Verdienste um die deutsche Einheit. Das zeigt so ein bisschen die Kategorie, in der dieser Joe Biden hier gehandelt wird.
Today you are the 46th President of the United States. And under your leadership, the Transatlantic Alliance is stronger and our partnership is closer than ever.
Das war wirklich eine Sternstunde auch für diesen Joe Biden.
I'm overwhelmed, not just by the award, but by the words. Mr. President.
Der ist seit 45 Jahren hier im Land ein- und ausgegangen. Der hat seinem 15-jährigen Sohn damals Checkpoint Charlie gezeigt. Der weiß einfach, was für Befindlichkeiten hier in Deutschland sind. Margot Friedländer, die Holocaust-Überlebende, die war im Raum. Die hat er herzlichst umarmt, hier über die Wange gestreichelt, einen Kuss auf die Stirn gegeben, hat gesagt, es ist eine Ehre, vor Ihnen hier reden zu dürfen als US-Präsident. Nachher beim Empfang, da hat er seinen kleinen Pin abgenommen. Jeder US-Präsident hat am Anzug immer am Revers diese amerikanische Flagge und die hat er abgenommen und dann Margaret Friedländer angesteckt. Das sind so kleine Gesten. Alle waren da sehr ergriffen und alle wussten, da geht ein großer, großer Transatlantiker. Und im Kanzleramt, da war die Rede von mein Freund Joe und mein Freund Olaf, Olaf Scholz und Joe Biden, die können wahnsinnig gut miteinander und Olaf Scholz hat ein wahnsinnig enges Verhältnis und tatsächlich eine sehr, sehr enge Freundschaft zu Joe Biden entwickelt. Der war sowas wie ein väterlicher Mentor, dieser Joe Biden für Olaf Scholz. Scholz war dreimal im Weißen Haus, zweimal war ich mit dabei. Da konnte man hautnah erleben, wie eng die beiden miteinander sind.
Lieber Joe, unsere Zusammenarbeit in den vergangenen 3 Jahren war außerordentlich eng und sehr vertrauensvoll. Ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Selbst unter so guten Partnern wie die USA und Deutschland es seit vielen, vielen Jahrzehnten sind. Ich möchte die Gelegenheit heute und hier nutzen, dir dafür einmal Danke zu sagen. Thank you, Mr. President.
Inwiefern ist es denn eine Beziehung auf Augenhöhe?
Naja, Amerika ist Weltmacht, Deutschland ist, Olaf Scholz sagt es immer wieder, eine Mittelmacht. So, das sagt eigentlich schon alles. Wirtschaftlich Amerika Nummer 1, Deutschland noch, muss man sagen, weltweit an 3. Stelle der größten Volkswirtschaften. Amerika der größte Exportmarkt für den deutschen Handel. Also da ist man natürlich abhängig von den Amerikanern. Und sicherheitspolitisch, da werden wir später noch drüber reden, geht ohne die Amerikaner gar nichts. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der hat es vor einiger Zeit mal sehr drastisch formuliert.
Ein Präsident, der uns in Europa, ich will es mal sehr deutlich sagen, den Arsch gerettet hat, der sehr viel für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine geleistet hat, der sehr solidarisch an der Seite Europas stand.
Olaf Scholz, auch das muss man sagen, der hat in Sachen Ukraine-Hilfe nichts, aber auch nichts gemacht, ohne dass er nicht vorher mit Joe Biden telefoniert hat. Der hat sich stets rückversichert. Der hat immer gesagt, nur im Gleichschritt mit den Amerikanern. Und dann sitzt da entweder ein Donald Trump oder eine Kamala Harris. Das Verhältnis wird sich ändern.
Wie genau, das hört ihr gleich. Nächsten Dienstag wählen die USA ihren nächsten Präsidenten oder eben Präsidentin. Und wir bei 11KM legen für euch extra eine Nachtschicht ein in der Wahlnacht von Dienstag auf Mittwoch. Wir verfolgen die Auszählung und das knappe Rennen in den Swing States für euch bis zum Morgengrauen. Ihr könnt also schlafen gehen, wir bleiben für euch wach und am Mittwochmorgen, so gegen 8, gibt's eine ganz frische, aktuelle 11KM-Folge mit den wichtigsten Momenten der Wahlnacht in den USA. Also, Georg, du sagst, das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland wird sich ändern. Egal, ob Kamala Harris oder Donald Trump ins Weiße Haus zieht. Schauen wir uns jetzt mal an zentralen Themen genau an, was sich nach der US-Wahl für Deutschland verändern wird. Du hast eben schon die Hilfen für die Ukraine angesprochen. Lass uns also mal starten mit dem Thema Sicherheitspolitik. Wenn wir uns die NATO anschauen, da kriselt es ja schon jetzt ein bisschen zwischen Deutschland und den USA. Diskussionen gibt es da um das Geld, das jedes NATO-Mitgliedsland in die eigene Verteidigung investieren sollte, um die NATO stark zu machen. 2% vom Bruttoinlandsprodukt sollen das sein, die in die Verteidigung investiert werden. Deutschland hat das in diesem Jahr zum ersten Mal seit 3 Jahrzehnten erreicht. Tritt diese Diskussion nach der Wahl noch stärker in den Vordergrund?
Die ist schon im Vordergrund gewesen, auch davor, aber danach wird es verstärkt sein. Und je nachdem, wer dann Präsident wird, noch viel massiver. 2%, das heißt konkret im Augenblick der Verteidigungshaushalt hier in Deutschland bummelig 52 Milliarden Euro. Wenn Deutschland dieses 2%-Ziel, nur das 2%-Ziel halten will, dann muss der Verteidigungsetat hierzulande bis 2028 schon auf 80 Milliarden ansteigen. Und das ist eine Hausnummer und sogar sehr wahrscheinlich, dass dieser Donald Trump sagen wird, 2% reicht nicht, 3,5, 4%. Und diese 3,5, 4%, die nehmen hier auch schon deutsche Verteidigungspolitiker in den Mund und sagen, um die Bundeswehr überhaupt tüchtig und ertüchtigen zu können und oder kriegstüchtig zu machen, wie Verteidigungsminister Pistorius das ja zuletzt immer gesagt hat, brauchen wir viel mehr als diese 2%.
Klar muss jedem sein, nur mit knapp 2% werden die Aufgaben nicht zu erfüllen sein, die vor uns liegen.
Also da reden wir über große, große Summen. Donald Trump wird drauf pochen. Der hat Anfang des Jahres gesagt, wer nicht zahlt, ja, dem überlasse ich Russland. Der wird auch keinen Schutz kriegen. Hat sich gewissermaßen von dem Artikel 5 der Beistandsverpflichtung der NATO verabschiedet. Joe Biden ist dann schnell eingesprungen, hat gesagt, also our commitment zu diesem Artikel 5, das ist rock solid, hat er gesagt. Aber das gilt eben für Joe Biden. Bei Donald Trump kann man sich da nicht sicher sein. Und bei Kamala Harris, ähnliches Spiel, auch sie wird drauf pochen. 2%, das ist die Untergrenze. Ihr müsst mehr tun.
Since President Biden and I took office, the number of NATO members that have met the goal of spending 2% of GDP has doubled.
Das ist ein Sound, den hatte auch schon Obama angestimmt, freundlich im Ton, aber sehr entschieden in der Sache. Und das wird auch bei Kamala Harris so sein.
And of course, Europeans are also stepping up.
Also auch da wird sich auf jeden Fall was ändern für Deutschland nach der Wahl, sagst du. Schauen wir nochmal auf das Verhältnis zur Ukraine und Russland. Da hast du eben schon gesagt, das war bisher ganz wichtig für Deutschland und die USA, für Olaf Scholz, der sich da immer mit beiden abgesprochen hat. Wie könnte sich das denn ändern, jetzt unter Kamala Harris als mögliche Präsidentin oder Donald Trump, wenn er gewinnt?
Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Kamala Harris die Hilfe, die Solidarität und das Engagement der USA in der Ukraine fortsetzen wird. Die war auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Vizepräsidentin.
Good to see you again.
Da hat sie gesagt, wir stehen felsenfest zur Ukraine.
We stand with Ukraine. We have stood with Ukraine since day one.
Aber muss man auch sagen, bei Joe Biden gab es auch schon eine kleine Änderung im Ton. Da hieß es immer,
as long as it takes.
Solange es braucht, unterstützen wir die Ukraine. Zuletzt hat er gesagt, as long as we can. Da gab es schon ein klitzekleines Fragezeichen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Kongress zustimmen muss, wenn die Gelder genehmigt werden. Zuletzt 60 Milliarden ein Paket für die Ukraine. Das hat er nochmal durchgekriegt. Aber auch nach dieser Wahl könnten sich die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat ändern. Und dann ist das möglicherweise schwierig. Und wenn man sich die Militärhilfe anguckt, die USA, die haben mittlerweile über 100 Milliarden Euro ausgegeben für die Ukraine. 65 Milliarden militärisch und der Rest finanzielle Hilfe und humanitäre Hilfe. Platz 2 Deutschland, ungefähr 31 Milliarden. Das zeigt schon, wenn der amerikanische Teil wegbricht, dann steht die Ukraine ziemlich nackt da. Mit anderen Worten, ohne die Amerikaner geht da gar nichts. Und dann jetzt kommen wir zu Donald Trump. Und bei ihm ist überhaupt nicht ausgemacht, dass diese Hilfe weiterfließt, dass das Geld weiterfließt. Nur mal eine kleine Anekdote von der Münchner Sicherheitskonferenz. Da war der Vizekandidat J.D. Vance von Donald Trump da. Trump selber ja nicht, aber er hat J.D. Vance geschickt. Alle bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz haben sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zusammengesetzt. Alle amerikanischen Senatoren haben ihn getroffen. Der Einzige, der sich nicht um einen Termin bemüht hat und der ihn gar nicht sehen wollte, war J.D. Vance.
Was genau wären denn dann konkret die Konsequenzen für uns hier in Deutschland und Europa, wenn die Unterstützung für die Ukraine aus den USA wegfallen würde?
Ja, das wäre eine große Tragödie. Das wäre eine Tragödie in zweiter Linie für uns, in erster Linie für die Ukraine. Und die Szenarien machen schon manche auf. Donald Trump hat ja auch gesagt, Ukraine, gib mir einen Tag und dann habe ich einen Frieden organisiert.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day.
Ja, was ist denn, wenn dieser Donald Trump, der Dealmaker, sich mit Putin zusammenschließt und sagt, pass mal auf, du kannst die Krim behalten, du kannst alle Gebiete, die du erobert hast, behalten und du, Zelensky, ukrainischer Präsident, unterschreibst das jetzt bitte. Wenn nicht, streiche ich dir die gesamte Militärhilfe, dann gibt's keinen Cent mehr von uns. Ja, was machen die Europäer dann? Gucken Sie mit großen Augen und sagen, wir können es nicht ändern? Oder schließt sich Europa da jetzt zusammen und sagt, dann müssen wir dafür eintreten? Das hätte massivste Konsequenzen, nicht nur für Deutschland, für ganz Europa. Da müsste so viel Geld in die Hand genommen werden. Da müssten so viel mehr Waffen geliefert werden an die Ukraine. Alle Linien, auch die der Bundeskanzler bisher gezogen hat, würden dann fallen müssen. Ist Europa dazu bereit? Antwort stand jetzt, nein. Also insofern ist, was die Ukraine angeht und die Zukunft der Ukraine, alles offen.
Wenn Donald Trump sagt, er würde an einem Tag diesen Krieg beenden, dann würde das ja auch das Verhältnis von den USA zu Putin verändern. Was würde das für Deutschland bedeuten?
Es wäre eine Katastrophe, wenn es so käme, wenn Donald Trump tatsächlich einen solchen Schritt machen würde. Aber man muss befürchten, dass es genau in diese Richtung gehen könnte. Dieser Donald Trump hat eine merkwürdige Faszination entwickelt für Wladimir Putin. Die beiden kennen sich, haben sich mehrfach getroffen. Die Reporterlegende Bob Woodward hat gerade ein Buch veröffentlicht, der schreibt, nach seiner Präsidentschaft habe Donald Trump mindestens 7 Mal noch mit Putin telefonisch Kontakt gehabt, habe sich ausgetauscht. Und alle Berater haben damals schon gesagt, Putin zieht diesen Trump über den Tisch und er merkt es nicht einmal. Und genau das ist die große Gefahr. Und sollte der Präsident Donald Trump heißen, dann heißt das für Deutschland nichts Gutes.
Was genau würde das denn für Deutschland bedeuten?
Wenn es da sozusagen ein Einverständnis oder ein Verständnis miteinander gäbe, beispielsweise auch über die Ukraine, dann gibt es einen russischen Präsidenten Putin, der bestimmte Vorstellungen hat. Und dafür könnte Trump empfänglich sein. Putin hat beispielsweise immer wieder die Forderung aufgestellt, die US-Truppen müssen reduziert werden in Europa. Und zwar auf den Stand von 1997. Was ist, wenn Donald Trump sich auf so etwas einlässt? Gerade eben hat die deutsche Bundesregierung offenbar durch die Hintertür nochmal versucht, bei der Biden-Regierung gewissermaßen eine Ewigkeitsgarantie für die in Europa stationierten US-Truppen zu bekommen. 100.000 sind im Augenblick hier in Europa stationiert, amerikanische Soldaten. 40.000 mehr als noch vor 10 Jahren. Wenn die wegfielen, auch nur in Teilen wegfielen, das hieße für die Sicherheit in Europa natürlich überhaupt nichts Gutes, weil Deutschland sich alleine eben nicht gegen Russland verteidigen könnte.
Wie sieht's denn bei Kamala Harris aus und ihrem Verhältnis zu Russland und zu Wladimir Putin?
Also da ist es eindeutig. Da liegt sie ganz auf Biden-Linie, ganz auf NATO-Linie, steht dann auch an der Seite der Europäer, würde mutmaßlich auch keine amerikanischen Truppen umorganisieren oder gar zurückziehen aus Europa. Ganz im Gegenteil, sie würde diese Sicherheitsgarantie tatsächlich geben, auch für Europa, auch eben in Beziehung auf Putin, den sie mehrfach in der Vergangenheit immer wieder auch als Diktatoren bezeichnet hat.
Putin put forward a proposal. But we must speak truth. He is not calling for negotiations, he is calling for surrender. America stands with Ukraine.
Kamala Harris steht also an der Seite der EU, sagt sie. Aber auch mit ihr als mögliche Präsidentin wird das Verhältnis nicht mehr so eng sein, hast du gesagt. Woran machst du das konkret fest bei Kamala Harris?
Naja, es gibt das Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft. Klar, die kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz, da war sie. Aber ich habe auch gehört, dass beispielsweise man sich im deutschen Außenministerium, dass die deutsche Außenministerin sich sehr bemüht hat, einen persönlichen Kontakt zu ihr bekommen und sie wirklich mal kennenzulernen. Und das ist einfach nicht gelungen. Es gab offenbar kein Interesse bei der Vizepräsidentin, sich mit der deutschen Außenministerin mal zusammenzusetzen. Hillary Clinton beispielsweise, die hat Annalena Baerbock mehrfach getroffen. Aber Kamala Harris, die scheint offenbar kein Interesse gehabt zu haben, die deutsche Außenministerin mal kennenzulernen. Das ist vielleicht nur ein kleines Indiz, aber das zeigt schon, sie hat ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Und da steht dann Deutschland tatsächlich nicht ganz oben.
Von Sicherheitspolitik zum zweiten großen Thema, bei dem es nach der US-Wahl auch für Deutschland Veränderungen geben könnte. Ich denke da an Klimapolitik. Worauf müssen wir uns da einstellen?
Da wird es dann tatsächlich spannend. Heißt der Präsident Trump, darf man ziemlich sicher davon ausgehen, dass er das fortsetzt, was er schon in seiner ersten Präsidentschaft gemacht hat. Raus aus dem UN-Klimaabkommen.
It's a ridiculous one-sided deal. All they did with the Paris Accord is take advantage environmentally of the United States. And we're not going to stand for it.
Der Mann leugnet den Klimawandel, spricht immer nur von Wetter. Die Republikaner unter Trump, die haben sogar in der Präambel ihres republikanischen Wahlprogramms stehen. Drill, baby, drill. Also bohren, was das Zeug hält. Raus mit dem Öl, raus mit dem Gas. Das ist Donald Trump fürchterlich egal. Klimaabkommen, er pfeift drauf. Bei Kamala Harris ist das so ein bisschen eine große Unbekannte. Man darf davon ausgehen, dass sie die Klimaschutzpolitik von Joe Biden fortsetzt. Aber im Wahlkampf hat sie sich extrem zurückgehalten und das aus gutem Grund. Denn beispielsweise Pennsylvania, einer dieser Staaten, die im Hin und Her schwenken und man nicht genau weiß, wählen sie nun Trump oder wählen sie Harris in Pennsylvania, das ist das Eldorado fürs Fracking. Und sich da hinzustellen und zu sagen, ich bin gegen Fracking, ich bin für Klimaschutz, das würde die Wähler vergraulen. Deswegen hält sie sich möglicherweise, hoffentlich, strategisch zurück.
As Vice President, I did not ban fracking. As President, I will not ban fracking.
Man darf davon ausgehen, dass sie den Green New Deal von Joe Biden weitermacht. Man darf davon ausgehen, dass sie den Inflation Reduction Act weiter fortsetzt. Das ist dieses Riesenpaket, das Joe Biden eingeführt hat, um klimafreundliche Produktion zu unterstützen. Nach dem Motto, wer hier bei uns klimafreundliche Autos baut, E-Autos, wer Solar-Windenergie produziert bei uns hier, der kriegt massivste Steuererleichterung. Über 300 Milliarden Dollar schwer ist dieses Paket gewesen.
We have invested in clean energy to the point that we are opening up factories around the world. And I'm also proud to have.
Die war mal Generalstaatsanwältin und da hat sie eine ganz gute Bilanz. Sie hat zahlreiche Ölkonzerne verklagt, fossile Konzerne verklagt, wegen Umweltverstößen. Also das Bewusstsein bei ihr ist sicher da. Aber im Moment als Kandidatin hält sie sich da total bedeckt.
Jetzt schauen wir mal darauf, wie sich Deutschland denn vorbereitet auf diese Neuerungen, die da kommen können. Fangen wir vielleicht mal mit der Möglichkeit an, wenn Kamala Harris gewinnen würde und die erste US-Präsidentin wird. Was für eine politische Arbeitsbeziehung erwartet Deutschland sich denn dann in dem Fall?
Naja, verbindlich im Ton, freundschaftlich im Ton, aber sehr hart in der Sache. Diese Kamala Harris ist halt jemand, der nicht die DNA, diese transatlantische DNA wie Joe Biden hat. Die guckt auch auf den Indopazifik. Die hat China ganz oben auf ihrer Liste stehen. Die erwartet von Europa auch, dass es eine strengere und härtere Politik im Umgang mit China durchzieht. Die hat in Handelsfragen auch bestimmte Vorstellungen und hat Protektionismus auch oben auf ihrem Zettel stehen für die amerikanische Wirtschaft. Das Gute bei Kamala Harris, auch für die deutschen Politiker, sie wird sich an bestehende Verträge halten. Also da ist bei ihr nicht das Recht der Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts auf dem Zettel. Und sie wird nicht wie Donald Trump sich verabschieden von Verträgen, wenn es ihm oder ihr gerade passt. Trump ist ausgestiegen aus der UNESCO, aus dem UN-Menschenrechtsrat. Ich habe das Klimaabkommen schon erwähnt, hat er in die Tonne geworfen. Der hat die Mitgliedschaft bei der Weltgesundheitsorganisation ruhen lassen, hat von der WTO, der Welthandelsorganisation, gesprochen, gesagt, da gehen wir auch noch raus. Und über die NATO haben wir eben schon gesprochen. Für Donald Trump gelten Verträge nicht. Der macht, was er machen möchte. Er droht, er spaltet. Das ist seine Politik, seine Art, Politik zu machen. Bei Kamala Harris ist das anders. Sie hält sich an Verträge, ist Multilateralistin. Also nach dem Motto, zusammen sind wir stärker.
Vieles, was du jetzt auch schon angesprochen hast von Donald Trump, das wiederholt sich ja aus seiner letzten Amtszeit, wie zum Beispiel die Sorge vor einem Austritt aus dem Klimaabkommen oder auch hohe Einfuhrzölle. Inwiefern hat man denn da eigentlich aus der letzten Amtszeit gelernt? Also kann sich die deutsche Regierung diesmal besser vorbereiten auf Trump als möglichen Präsidenten?
Naja, sie hätte sich besser vorbereiten können, natürlich. Sie hätte die Mechanismen sich angucken können. Und das ist auch das, was die Strategen auch den Politikern und auch der Bundesregierung raten. Statt zu versuchen, vorauszusagen, was dieser Donald Trump macht, ist im Übrigen völlig unmöglich. Der Mann ist erratisch. Der macht heute dies, kündigt dann morgen das an und tut übermorgen ganz was anderes. Statt vorauszusagen, was er macht, sollten die deutschen Politiker, das ist die Empfehlung von vielen Strategen, versuchen, sein Politikmuster zu verstehen. Wie macht er Politik? Und ich habe es eben schon angedeutet, Donald Trump spaltet. Er versucht, Länder gegeneinander auszuspielen. Er sucht sich das schwächste Glied in der Kette raus und versucht, das zu bearbeiten. Er droht. Und da geht es jetzt darum, dass Europa, dass auch Deutschland sich diese Strategie anguckt. Da gibt es Empfehlungen beispielsweise auch von Experten, die sagen, warum gründen wir nicht sowas wie die Europe's Seven? Das wäre dann ein Club, ein Mitglied der EU, ein Mitglied der NATO und dann die stärksten Länder Europas, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen, gewissermaßen als schnelle Eingreiftruppe, um schnell reagieren zu können auf bestimmte Dinge, die Donald Trump sagt, macht, droht. Die sollten versuchen, gewissermaßen den europäischen Laden zusammenzuhalten. Das dürfte gar nicht so einfach werden, denn auch innerhalb der EU gibt es ja Länder, die kriegen dann schon feuchte Augen, wenn sie Donald Trump sehen vor Freude. Das ist beispielsweise die italienische Ministerpräsidentin Meloni, die ist ein Trump-Fan. Gucken wir nach Ungarn, der Ministerpräsident Orban, großer Trump-Fan. Italien und Ungarn, das wären so schwächste Glieder, wo Trump dann versuchen würde, die Einheit der EU auseinanderzuhauen. Also da dann die EU zusammenzuhalten, das wird die Hauptaufgabe sein, vor der die Bundesrepublik und vor der die Bundesregierung jetzt in den nächsten Monaten dann stünde.
Also Experten raten, eine Strategie der Unabhängigkeit zu fahren mit neuen Bündnissen unabhängig von den USA, falls da dann eben nicht mehr die Unterstützung kommt wie bisher?
Ja, neue Bündnisse ist ein großes Wort, aber Olaf Scholz hat ein Lieblingswort, was er im Munde führt, seit er Bundeskanzler geworden ist.
Meine Damen und Herren, die Welt des 21. Jahrhunderts wird eine multipolare Welt sein.
Die Welt ist eine multipolare Welt. Es gibt nicht mehr den einen Player, die USA, und auf der anderen Seite den einen Player, China oder Russland, sondern es gibt größere andere Pole auf dieser Welt. Und Olaf Scholz hat das von Anfang an begriffen und hat das sehr systematisch auch versucht, diese anderen Pole mit einzubinden. Ich war gerade mit ihm unterwegs zu einem dieser Pole und einer dieser Pole heißt Indien. Das ist mittlerweile eine wirtschaftsstarke Nation, ist auf Platz 4 und wird im kommenden Jahr mutmaßlich Deutschland überholen, was die größten Volkswirtschaften und Weltwirtschaften angeht und Deutschland vom Platz 3 verdrängen. Und da macht das der Olaf Scholz seit Jahren tatsächlich sehr strategisch.
Premier Modi will ausländische Investitionen in sein Land holen. Insgesamt 27 Vereinbarungen schlossen beide Seiten ab, um in Bereichen wie erneuerbare Energien, Forschung und Verteidigung enger zusammenzuarbeiten.
Und er hat Indien mehrfach besucht. Er versucht, Indien nicht nur zu einem strategischen Partner, sondern zum strategischen Freund von Deutschland zu machen. Anderes Beispiel, Südafrika. Olaf Scholz war da, hat versucht, Südafrika mit einzubinden, auch die größte Volkswirtschaft und stärkste Volkswirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent. Der Präsident Ramaphosa, ich war damals dabei, der hat zwar konsequent immer Olaf Schulz gesagt zu unserem Kanzler, zur Belustigung aller Journalisten, aber Scholz reist da wirklich durch Afrika auch. Der war im Senegal, der ist nach Niger gefahren, der war in anderen afrikanischen Staaten, einfach um mehrere Bündnisse auch zu schließen und diese Länder näher auch an Europa, auch an Deutschland ranzuführen. Brasilien gehört übrigens auch noch dazu.
Deutschland geht also auf andere Staaten zu, darunter BRICS-Staaten, um sich unabhängiger von den USA zu machen. Du sagst aber auch, man hätte noch mehr machen können. Was hätte denn noch passieren müssen?
Man hätte eine Menge machen müssen und auch können. Deutschland hat im Grunde 8 Jahre lang gepennt. Das kann man nicht anders sagen. 2016 ist Donald Trump ins Amt gekommen. Damals war der Schrecken groß. Damals war auch dann das Bewusstsein da, oh Gott, wir sind abhängig von diesem Land, wir sind abhängig von den USA, wir müssen das ändern. Da hätte man 8 Jahre dann jetzt Zeit gehabt. Dann kam Joe Biden, ein allgemeines kollektives Aufatmen. Der Kelch ist nochmal an uns vorübergegangen, nicht nochmal Trump. Joe Biden hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz gestanden damals, als er gewählt wurde, hat gesagt,
America is back.
Man hat sich zurückgelehnt und diese Abhängigkeit im Grunde nicht kleiner gemacht. Und jetzt stehen wir wieder vor der Situation, dass der Albtraum durch die Hintertür wieder möglicherweise hier anklopft und dann hier da ist. Und Deutschland merkt gerade, wir haben sehr, sehr viel Zeit verschenkt, um uns unabhängiger zu machen. Militärisch, im Sicherheitsbereich, was den Handel angeht, aber auch was Partner in der Welt angeht. So oder so, egal ob Kamala Harris das Rennen macht oder der Präsident Trump tatsächlich nochmal ins Amt kommt, es wird sich einiges ändern in Sachen Handel, in Sachen Sicherheit, in Sachen Anforderungen der USA an Deutschland. Aber im Grunde bei Harris verbindlich im Ton, freundschaftlich im Ton, eine Zusage, alle Verträge werden eingehalten, eine Zusage, wir stehen zu Europa bei Donald Trump, ein großes Fragezeichen. Und zwar in all diesen Bereichen. Eine Unberechenbarkeit, vor der viele, viele hier in der Bundesregierung, aber auch in Europa große Angst haben.
Vielen lieben Dank dir, Georg.
Bis dahin, tschüss.
Wir sind heute abgetaucht mit Georg Schwarte in die Frage, wie es weitergehen könnte mit der deutsch-amerikanischen Beziehung nach der US-Präsidentschaftswahl am kommenden Dienstag. Wenn Donald Trump gewinnt, dann will er, so sagt er, die Wirtschaftspolitik komplett umkrempeln. Da geht es viel um Strafzölle. Was die für Deutschland bedeuten könnten, darüber haben wir schon eine eigene Folge gemacht. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Autor der heutigen Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jonas Teichmann, Jakob Büttner, Christoph van der Werf, Eva Erhardt und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's bei FKM in die Wüste, in die Sahara, um genau zu sein. Nord- und westafrikanische Länder sollen Migranten davon abhalten, übers Mittelmeer zu kommen, im Auftrag der EU. Mit welchen Methoden das passiert, darüber schweigt die EU lieber. Wir schauen morgen genau hin. Und bis dahin noch ein Podcast-Tipp. Mehr zur US-Wahl gibt's auch im Podcast Weltzeit. Da hört ihr nächste Woche, was die Ergebnisse für die unterschiedlichen Wählergruppen bedeuten. Für Studenten, Waffenfans oder Klimaflüchtlinge aus Mittelamerika. Der Auslandspodcast Weltzeit von Deutschlandfunk Kultur kommt jede Woche mit bis zu 4 neuen Folgen. In der ARD-Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge.